Traumaheilung und Spiritualität. Dein Podcast mit Eva.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder mit eingeschalten habt. Ja, heute möchte ich gerne mit euch darüber sprechen, über die Dynamik, wenn eben auch Frauen eben Täter sind. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was oft ein bisschen so hinten runterfällt. Und genau, weil man sich es eben einfach auch oft sehr, sehr schwer nur vorstellen kann, ne, dass Frauen auch Täter sein können. Und die Dynamik ist mir aber auch jetzt immer wieder begegnet, sogar auch recht am Anfang meiner eigenen Aufarbeitung. Da war mir meine Traumatisierung, die ich aufgrund der Frauen eben in meiner Familie erlebt habe, noch gar nicht bewusst. Und da hatte mich eine Bekannte eben angesprochen, wie ich denn dazu stehe. Und damit habe ich mich überhaupt erst angefangen, auseinanderzusetzen mit dem Thema. Und dieses Bedürfnis habe ich eben heute mit dieser Folge auch bei dir, dass du dich öffnest eben für die Dinge, die wir uns eben auch nur extrem schwer vorstellen können, weil sie so fern sind von dem, was wir normalerweise kennen, aber auch, wie wir es für uns definieren. Na, also wenn wir von einer Oma zum Beispiel reden, die ja bei mir eine Täterin war, denken wir eigentlich an eine liebevolle, wohlwollende, herzliche ältere Dame, die Kinder verhätschelt und vertätschelt und verwöhnt und nur das Beste eben für die Kinder will. Und das ist ja Gott sei Dank eben auch zu, nee, ich will es jetzt gar nicht in Zahlen nennen, in Prozent, aber es ist zum überwiegenden Teil ja auch tatsächlich so, ne, dass eine Oma genau dafür eben auch steht. Aber das macht es natürlich für die Betroffenen wirklich auch schwer, zum einen sich damit auch zu zeigen und zu öffnen und aber auch selbst in der Aufarbeitung eben damit zurechtzukommen, ne, dass da so eine Erschütterung stattgefunden hat. Und ich finde es wirklich auch eine sehr spannende Frage, warum in unseren Köpfen ein Mann als Täter mehr Raum erhält oder mehr Wahrhaftigkeit auch erhält, wie eben eine Frau. Also das, finde ich, dürfen wir alle sehr kritisch mal uns selbst eben hinterfragen. Warum bewerten wir das so? Weil es ist tatsächlich nicht die Wahrheit. Also von meinem Empfinden sind Frauen wirklich auch sehr, sehr häufig Täterinnen. Was aber sich, finde ich, in der Umsetzung und auch damit in den Auswirkungen nochmal ganz arg unterscheiden kann eben zu einer Täterschaft mit einem Mann. Das hängt zum einen von meinem Gefühl damit zusammen, weil Frauen eben auch, ja, sag ich mal, von der Denkstruktur her auch vielleicht ein bisschen anders ticken wie Männer und, sag ich mal, mehr eben auch im Blick haben. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das jetzt verständlich klang, aber ich hoffe, du kannst nachvollziehen, was ich meine. Frauen sind da oft ein bisschen subtiler in dem Tatablauf. Und ja, einfach auch, ja, vielleicht auch ein Tacken so manipulativer. Obwohl ich da jetzt aufpassen will, ich möchte ungern in Schubladen ablegen. Deswegen, ich glaube auch da, man kann keine Schublade eben öffnen und sagen, hier liegen alle weiblichen Täter drin und hier alle männlichen. Weil es ist eben was sehr Individuelles, weil wir Menschen eben alle sehr unterschiedlich sind. Jeder bringt andere Vorerfahrungen mit, jeder bringt seine eigenen Traumatisierungen mit, seine Glaubenssätze, seine Wertvorstellungen. Und das formt natürlich ja auch eben so einen Tathergang eben mit. Ja, und ich komme direkt zu meinem Herzensthema, was mich oft auch sehr, sehr wütend macht, weil ich das in meinem Alltag gerade als Heilpädagogin sehr, sehr, sehr oft höre. Also ich habe über erschreckend viele Kindeswohlgefährdungen in meinem Berufsalltag oder zumindest drohende Kindeswohlgefährdungen. Und da höre ich immer wieder von den Pädagogen in der Einrichtung, wo ich gerade bin, nee, das kann ich mir bei der Person nicht vorstellen. Habe ich gerade gestern wieder gehört in einem Gespräch, wo es eben auch um eine drohende Kindeswohlgefährdung ging. Da geht mir sofort einer ab, weil ich das so anmaßend finde von Menschen. Oder es ist ja keine bewusste Entscheidung, ne? Also das sind sehr unbewusste Äußerungen, die da dann zum Vorschein kommen. Aber dennoch finde ich sehr, sehr anmaßend, dass wir Menschen meinen, wir können uns das vorstellen, wer Täter ist und wer nicht. Das ist nämlich maximaler Bullshit. Also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Meine Oma wäre niemals damals als Täterin in den Blick geraten. Niemals. weil das Bild nach außen so grandios aufgerichtet war. Sie war Kirchengängerin, sie war eingebunden in der Gemeinde, sie war jemand, ja, sie hat als eine ganz normale Oma eben gewirkt und gelebt. Und was aber dann hinter verschlossenen Türen eben stattgefunden hat, das ist natürlich nicht nach außen getreten. Und ich bin mir zu 100% sicher, hätte damals, dass irgendjemand vermutet, dass bei mir solche Dinge am Laufen sind, wäre niemals meine Oma in Verdacht geraten. Niemals. Und das war das Schlimmste, was ich erlebt habe in meiner Trauma-Vergangenheit. Also die Dinge, die sie mit mir gemacht hat, sind wirklich unvorstellbar und übertreffen weit das, was ich durch die männlichen Täter in meinem familiären Umfeld erlebt habe. Und ja, auch da ist mir einfach nochmal wichtig, hört auf zu meinen, ihr könnt euch gewisse Dinge vorstellen oder nee, das kann kein Täter sein, der ist einfach zu nett oder zu gewöhnlich oder der sieht ja gar nicht so aus. Das ist wirklich, also bitte streicht das aus eurem Wertesystem, dass es irgendeine Skala gibt, die uns Sicherheit gibt oder ein Raster vorgibt, wer Täter ist und wer nicht. Vertraut auf euer Bauchgefühl, das ist oft das Entscheidendste und das Wichtigste. Und naja gut, da kriege ich jetzt gerade von der geistigen Welt auch den Impuls. Es ist natürlich auch immer verknüpft mit unseren eigenen blinden Themen. Also sprich, wenn Menschen traumatisiert sind und sich dessen aber nicht bewusst sind und das auch nicht aufgearbeitet haben, dann ist in diesem Bereich prinzipiell ein blinder Fleck. Den hatte ich selbst auch ganz, ganz lange. Ich hatte ganz lange keinen Raum in meinem Kopf, dass sexueller Missbrauch stattfindet, dass überhaupt Missbrauch eben im familiären Kontext stattfinden kann. Und es ist mir lange auch sehr, sehr schwer gefallen, das zu glauben. Und das ist eben eine grandiose Schutzstrategie von deinem System. Ne, Dinge, die dann unbewusst zu gefährlich werden, weil sie eben deine eigenen Wunden berühren, schalten wir sofort in einen Automatismus, der das von sich wegschiebt. Der sagt, oh nee, kann ich mir nicht vorstellen, geht nicht, nee. Und das ist eine Schutzstrategie, ne? Und da bitte ich dich auch, einfach immer wieder gut zu überprüfen, aus welcher Motivation heraus oder was war dein Gedanke, sowas dann eben zu behaupten, das kann ich mir nicht vorstellen bei dieser Person. Ja, genau, weil, ja, psychische Erkrankungen kennt keine Geschlecht oder Wertvorstellung, ne? Also jeder Mensch kann, und das wisst ihr alle auch, psychisch erkranken. Das ist nicht geschlechtsabhängig oder ja, an Klischees eben zuzuordnen, ne? Es kann jeden treffen. Und häufig sind eben Täter auch psychisch krank, ne? Also da steht ja meistens ein anderes Thema auch mit dahinter. Entweder die eigene Opferschaft. Also wenn man selbst Opfer war, ist wirklich die Gefahr, dass du selbst zum Täter wirst, um einiges höher, wie eben bei Menschen, die keine Opfer eben waren in ihrem Leben. Und da koppeln sich ja eben dann auch eben oft psychische Erkrankungen mit dran. Ne? Also Traumatisierungen, wenn die unterdrückt werden, führen langfristig gesehen meistens zu psychischen Erkrankungen. Ne? Im besten Fall erstmal nur zu Burnout oder Depression. Aber wenn das alles undiagnostiziert und unbehandelt bleibt, dann ja, ist es für mich ein bisschen wie so ein kleiner Selbstläufer, der sich immer weiter, also wie so ein Schneeball, könnt ihr euch das vorstellen, der rollt und wird natürlich dadurch immer größer, weil sich immer mehr Schnee dran haftet. Ne? Und so ist es mit psychischen Erkrankungen auch. Bleibt eine Depression zu lange undiagnostiziert und unbehandelt, kommt eben ja häufig eben das Nächste mit oben drauf. Ja, und jetzt möchte ich eben zum nächsten Thema kommen, was da anknüpft, eben warum es eben dann für Betroffene so schwierig ist, eben auch darüber zu sprechen. Also was sind da eben die Themen, die sich nochmal ein bisschen unterscheiden eben zu einem männlichen Täter? Also bei mir war es lange wirklich extrem damit verknüpft, mich nicht mitteilen zu können, weil ich immer wieder im Kopf hatte, das wird mir keiner glauben. Und vielleicht erkennst du dich da auch wieder, warum du eben vielleicht lange mit deinen Traumatisierungen, die du durch weibliche Täter erfahren hast, dich zurückhältst und eben nicht mitteilst. Ja, und dazu kommt dann ja auch noch dieses Gleichgeschlechtliche. Ich glaube, dass auch das nochmal mehr schambelastet ist, wie wenn es eben eine weibliche Täterin oder ein männlicher Täter mit dem gegenseitigen Geschlecht eben stattfindet. Also zumindest habe ich das oft auch eben so wahrgenommen im Kontakt mit Klienten oder auch mit Freunden oder Bekannten, die eben auch Traumatisierungen in der Familie erlebt haben, dass das einfach auch nochmal ein wichtiger Faktor eben ist, dass ja, es irgendwie anscheinend nochmal mehr Schamgefühle eben auch antriggert. Und gerade wenn es zum Beispiel eben auch um eine Mutter geht, und das habe ich sehr, sehr häufig auch in der Vergangenheit ja erzählt bekommen, ne, das kann man sich ja noch schwerer vorstellen wie eine Oma, obwohl ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch gleichzusetzen. Aber es gibt eben auch Mütter, die Täterinnen sind, ne, die ihre Töchter oder Söhne eben sexuell missbrauchen oder eben auch andere Misshandlungsformen eben vollziehen oder ja durchführen. Und ja, da mischt das eben auch wieder mit rein. Ne? Also ich würde mir wünschen, dass wir alle eben aufhören zu denken. Es gibt eben ein Raster, wo wir das einordnen können, ne? Um eben für uns Klarheit zu kriegen, könnte diese Mama, diese Oma Täterin eben sein. Weil ja, das würden wir uns wünschen, wäre auch schön, wenn es so wäre, auch bei den männlichen Tätern natürlich, aber es funktioniert leider einfach nicht. Deswegen, wie ich schon gesagt habe, vertrau auf dein Bauchgefühl. Und prinzipiell würde ich an der Stelle auch gerne nochmal mitgeben, dass es das Wichtigste ist eben für Kinder, gerade wenn sie anfangen, sich mitzuteilen, dass ihnen geglaubt wird. Also selbst wenn du innerlich vielleicht Zweifel hast an der Glaubwürdigkeit oder an dem, was dir erzählt wird, ja, das wirklich eben glauben zu können, konfrontiere niemals einen Menschen damit, dass du das anzweifelst. Mir ist das passiert sogar in der Klinik. Also es war wirklich eine Retraumatisierung für mich, eben von meinem Therapeuten zu hören, der einfach nur stupide sein Studium absolviert hat und war im ersten Jahr nach seinem Studium und ja, hat eben das Fachwissen, was ich selbst ja auch habe als Pädagogin, ne? Also aus der Entwicklungspsychologie habe ich selbst gelernt eben im Unterricht, dass es nicht möglich sein soll, eben dass man sich an Dinge oder Ereignisse erinnert, die vor dem dritten Lebensjahr passiert sind. Aber es ist so gewesen bei mir, ne? Und das hat für ihn aber suggeriert, das kann nicht stimmen, was die Frau Rentsch hier sagt. Und das war eine so derbe Verletzung für mich damals. Und danach habe ich eben auch entschieden, dass ich dieses Thema einfach ja für mich behalte. Ne? Und das hat ja 5 Jahre gedauert, bis ich mich mit diesem Thema meiner Therapeutin gegenüber wieder öffnen konnte, weil diese Verletzung einfach so tief war, die in der Klinik, das war ja eben ganz am Anfang von meiner Traumaaufarbeitung, ne, die da eben stattgefunden oder die da entstanden ist. Und das fand ich für mich selbst einfach auch sehr, sehr schade, weil durch diese Erfahrung, ja, waren so viele Blockaden eben bei mir, das Thema wirklich anzugehen. Und ich kam aber final eben dann in meiner Aufarbeitung immer wieder zu diesem Thema zurück. Und ich hätte, ja, ich wäre nicht weitergekommen, wenn ich mich für dieses Thema nicht geöffnet hätte. Und Gott sei Dank habe ich dann eben tausendfach die gegenteilige Erfahrung gemacht, nämlich dass die Menschen mich ernst nehmen, mir glauben und auch bereit sind, eben zuzuhören. Und ja, aber das ist wirklich eine der größten Verletzungen, die dann eben nach der Traumatisierung nochmal stattfinden kann und eben auch zu einer Retraumatisierung führt, wenn die einfach nicht geglaubt wird. Ja, und jetzt abschließend habe ich kurz im Kopf gehabt, ich würde dir ja ganz gerne mitgeben, was so Hinweise eben auch sein können. Ne, also was aus meiner Erfahrung auch, was bei mir eben früher ganz häufig war, ich wollte meine Oma zum Beispiel nie küssen, aber ich musste sie immer küssen, wenn wir sie besucht haben. Und das wird wahrgenommen worden sein, dass ich Ablehnung oder auch einen Widerwillen habe, eben meine Oma zu küssen. Also natürlich, ne? Und das ist eins der ersten Dinge, wo ich dich einfach drum bitte, wenn du eigene Kinder hast, verlange nichts ab, was das Kind nicht möchte. Auch wenn es dich vielleicht verletzt, ne? Oder du dir das anders wünschen würdest. Ich finde, das Schlimmste, was du eben tun kannst, ist, ja, dem Kind eben diese Autonomie auch zu nehmen, selbst zu entscheiden, wie nah möchte ich, selbst an Familienmitglieder eben. Ne, also akzeptiere das einfach und ja, beobachte auch, ne, warum ist das so? Warum möchte dein Kind eben Oma, Opa nicht besuchen oder eben keinen nahen Körperkontakt mit der Person haben? Und da kannst du schon mal sehr, sehr viel eben dann auch wahrnehmen, ne? Und nimm das einfach auch ernst. Also jedes Verhalten von Kindern darf ernst genommen werden. Ne? Und wir müssen nicht immer gleich handeln oder reagieren. Das Heilsamste, was ein Kind erleben kann, ist eben gesehen zu werden und einfach ernst genommen zu werden auch, ne? Und meine Erfahrung auch ist eben, du kannst es leider häufig überhaupt nicht aufklären. Ne? Also häufig sind eben Verdachtsmomente, wo du davon ausgehst, ein Kind erlebt vielleicht eben in der familiären Missbrauch oder Misshandlung. Leider lassen sich diese Situationen häufig überhaupt nicht aufdecken. Und dennoch bin ich der Meinung, und nur so schaffe ich auch meinen Job überhaupt auszuführen, weil ich würde verzweifeln, wenn ich immer wieder das Bedürfnis hätte, ein Kind zu retten. Das kann aber leider nicht der Anspruch sein, weil daran würde ich zugrunde gehen. Ne? Es kann nur funktionieren, indem ich immer wieder mir selbst eben sage, ich gebe mein Bestes für dieses Kind. Ich signalisiere dem Kind, ich sehe dich und ich nehme dich ernst. Und damit kann auch, selbst wenn das Kind weiterhin in diesem System eben erstmal gefangen bleibt, dennoch viel Heilung auch für ein Kind passieren und eine Ressource aktiviert werden, die ja ohne dich mit deinem wohlwollenden oder warmherzigen Blick auch auf das Kind ja nicht aktiviert werden könnte. Und selbst die Kleinigkeiten sind oft eben schon sehr, sehr wichtig für Kinder, die betroffen sind. Ja, und abschließend noch ein Herzensthema auch von mir. Ich hoffe, ich kriege das jetzt kurz gefasst, weil das habe ich vollkommen vergessen, dass Frauen im Grunde ja auch immer, wenn es im familiären Kontext eben zu Missbrauch durch Vater, Onkel, Opa, wen auch immer eben gibt, also durch männliche Täter, ist die Frau zumindest aus meiner Sicht immer auch Mittäterin. Und das in dieser Art und Weise, dass sie eben auch nichts unternimmt. Ne? Das sind häufig eben auch da wieder die eigenen blinden Flecken. Also es hat ja auch schon auch immer ein Grund, warum sich eine Frau eben dann auch so einen Mann eben ausgewählt hat, ne, um Familie zu gründen. Das sind wieder die eigenen Traumatisierungen, die da eben dann zum Tragen kommen. Oft eben auch schlicht einfach Angst. Ne? Also heute ist das vielleicht ein bisschen anders, weil wir Frauen immer emanzipierter eben geworden sind, auch in den letzten 30, 40 Jahren. Und uns immer wichtiger auch ist, eben finanziell unabhängig zu sein. Aber bei mir in meinem familiären Kontext war das definitiv auch mit ein Grund, warum drüber weggegangen wurde, dass einfach die Angst zu groß war, das, was man eben aufgebaut hat, was man an finanzieller Absicherung hat, eben mit einem Schlag eben verloren geht. Und auch das, finde ich, darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Ne? Frauen, die nicht handeln für ihr Kind, machen sich genauso zum Täter wie eben die ausführende Täterschaft. Ne? Genau. Und somit würde ich es jetzt im Grunde auch beenden. Tut mir leid, dass das letzte Thema jetzt wirklich sehr knapp angesprochen wurde. Trotzdem ist es, finde ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die Mittäterschaft eben der Mütter, Omas, was auch immer, Familienangehörigen. Und ja, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich weiß, das war heute ein sehr, sehr schweres Thema, aber dennoch auch sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, du konntest wieder viel für dich mitnehmen und dass du ja anfängst, eben deine Strukturen oder Raster, die du so im Kopf hast, um eben für dich, sage ich mal, ein System zu haben, um abwägen zu können, ist jemand Täter oder nicht, einfach nochmal überdenkst und überprüfst, ob es wirklich so funktioniert. Ja, dann verabschiede ich mich mit diesen Worten nun und freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge.